wieder eingeschaltet habt bei unserem Amnesty-Podcast. Ich bin Selma.
Und ich bin Lisa.
Und jetzt mit dem neuen Semester haben wir uns entschieden, auch uns einem neuen Thema zu widmen. Und zwar wird es in dieser und in den nächsten Folgen um Rassismus in Deutschland gehen. Wir werden wieder Interviews dafür aufnehmen. Und ihr hört heute schon das erste Interview. Das haben Alex und Lisa geführt mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
Genau, und zwar gesprochen haben wir mit Tahir Della, dem Sprecher der ISD, und seiner Kollegin Bafta Sabo. Und es war ganz lustig, weil es hat sich dann rausgestellt, dass Alex und Bafta KommilitonInnen sind und dass sie sogar im selben Seminar sitzen, weil Bafta studiert nämlich genau wie Alex im Master Sozialwissenschaften an der HU.
Genau, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland setzt sich für die Interessen schwarzer Menschen ein und für Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft, dann um Kolonialismusaufarbeitung. Mhm. Sie bieten Räume und Aktivitäten für schwarze Kinder und Jugendliche in Deutschland und fördern verschiedene schwarze politische Projekte.
Ja, und mit den beiden geredet haben wir, also jetzt halt für die erste Folge hat es sich ja angeboten, so ein bisschen zu reden, so basic über deren Definition von, also was ist eigentlich Rassismus, wie sieht Rassismus innerhalb der Gesellschaft aus, und wir haben da also als Beispiele rassistische Sprache angesprochen, aber auch so Sachen wie also Racial Profiling oder Polizeigewalt oder generell rassistisch motivierte Gewalt. Und zwei Fälle, die Tahir und Bafta angesprochen haben, über die wir im Interview dann nicht mehr so im Detail geredet haben, waren der Fall Uri Jallo und der Fall William Tonu Mbopta. Und das sind zwei wichtige Fälle von rassistischer Gewalt, die wir vielleicht nochmal näher beleuchten sollten und erklären sollten, was da eigentlich passiert ist. Selma, willst du vielleicht anfangen mit Uri Jallo?
Ja, gerne. Also Uri Jallo war ein Sierra Leoner, der in Deutschland gelebt hat, und der ist im Jahr 2005 in Sachsen-Anhalt in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Und zwar wurde er an diesem Tag von der Polizei festgenommen und er wurde dann später tot in seiner Zelle aufgefunden, an eine Matratze gefesselt, die Feuer gefangen hatte. Und es wurde dann zunächst von der Polizei immer behauptet, dass das Suizid gewesen sei, beziehungsweise das wird immer noch behauptet. Mhm. Es ist aber unwahrscheinlich, und je mehr man über den Fall erfährt, also es ist jetzt 15 Jahre her und es ist immer noch, also die Debatte kocht immer noch, weil immer mehr neue Indizien rauskommen, die ihm darauf hindeuten, dass er eigentlich von der Polizei ermordet wurde. Mhm. Genau, also zum Beispiel eben, wie gesagt, die Matratze war feuerfest. Er war mit Händen und Füßen gefesselt. Er wurde durchsucht, bevor er in die Zelle gekommen ist. Und es wurde dann behauptet, man hätte wohl das Feuerzeug übersehen.
Aha.
Als dann aber eben die ausgebrannte Zelle durchsucht wurde, hat man auch erst kein Feuerzeug gefunden. Das ist dann später aufgetaucht. Dann ist es auch so, dass eben die Polizei nicht auf den Feueralarm reagiert hat, der den Brand in der Zelle anzeigte. Stattdessen wurde der Feueralarm mehrmals vom Dienstgruppenleiter ausgeschaltet. Der hat es dann später damit begründet, dass der wohl irgendwie häufiger mal angeschlagen hätte, quasi wenn nichts gewesen wäre. Er wurde dann tatsächlich später wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt, eben dafür, dass er den Rauchmelder ausgeschaltet hat.
War der Fall dann sozusagen damit abgeschlossen, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir den Schuldigen? Oder ging es dann noch weiter?
Nee, es ging dann noch weiter. Also der wurde dann nochmal neu aufgerollt. Mhm. Insgesamt gab es, glaube ich, 3 Verfahren. Mhm. Genau, weil es eben auch viele AktivistInnen gab, zum Beispiel die Initiative in Gedenken an Uri Jallo, die sich immer noch bis heute dafür einsetzen, dass dieser Fall nochmal richtig aufgearbeitet wird. Zum Beispiel sind jetzt auch im Oktober diesen Jahres erst neue Erkenntnisse ans Licht gekommen, dass Jallo vor seinem Tod schwer misshandelt wurde und mehrere Knochenbrüche erlitten hat. Und die Ermittlungen wurden trotzdem eingestellt, weil das anscheinend niemanden so richtig interessiert hat. Deswegen ist der Fall auch so bekannt geworden, weil das eigentlich total absurd ist. Also es gab zum Beispiel einen Staatsanwalt, der dann auch selber irgendwann, der hatte lange quasi gesagt, okay, er geht von der These des Suizid aus, hat dann irgendwann, nachdem eben immer mehr Beweise ans Licht gekommen sind, hat er gesagt, okay, ich ändere meine Meinung nach 12 Jahren, glaube ich. Und kurz darauf wurde ihm dann der Fall entzogen und dann eine andere Staatsanwaltschaft abgegeben, die dann quasi gesagt haben, nee, wir schließen das jetzt. Wir wollen uns da nicht mehr mit auseinandersetzen.
Ja, super. Und das andere Beispiel von William Tono Mbogda, da ging es um einen Kameruner Studenten, der im Uniklinikum Hamburg gestorben ist, im April diesen Jahres. Und der hat sich dort freiwillig in psychiatrische Behandlung gegeben. Und Zeugen haben berichtet, dass er am 21. April vor dem Krankenhaus sich befand und dort wohl friedlich saß, geraucht haben soll. Und dann kam das Security-Personal auf ihn zu und also ZeugInnen beschreiben, dass der dann gewaltsam auf dem Boden fixiert wurde und soweit ich weiß, wurde ihm dann auch irgendein Medikament zwangsverabreicht. Und wenige Tage später, am 26. April, ist er dann eben gestorben und jetzt laufen auch die Ermittlungen, um herauszufinden, also ist sein Tod eine direkte Folge von dieser Fixierung vom Security-Personal und B, was hatten die behandelnden ÄrztInnen damit zu tun? Genau, also das war auch so ein sehr großer Fall, der dieses Jahr viel besprochen wurde.
Genau, noch ein anderes Thema, auf das ich kurz eingehen würde, bevor ihr das Interview hört. Also die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland setzt sich auch, wie gesagt, mit der Aufarbeitung des Kolonialismus in Deutschland auseinander und weil wir auch immer versuchen, in den Intros vom Podcast auch über aktuelle Themen zu sprechen, wollte ich kurz auf eine AfD-Veranstaltung eingehen, die vor ein paar Tagen im Bundestag stattgefunden hat, also von der AfD-Bundestagsfraktion organisiert. Und ja, der Titel der Veranstaltung sagt eigentlich schon alles, und zwar die Bilanz des deutschen Kolonialismus, warum sich die Deutschen nicht für die Kolonialzeit entschuldigen und erst recht nicht dafür bezahlen müssen.
Boah.
Ja.
Nice.
Genau. Und zwar wurde dafür der amerikanische Politikwissenschaftler Bruce Gilly eingeladen. Das ist ein ziemlich bekannter Geschichtsrevisionist, also der argumentiert eben immer, dass der deutsche Kolonialismus für eben Länder wie Togo, Tansania oder Kamerun eigentlich viel mehr Vorteile als Nachteile hatte und ja, der Völkermord war ja auch gar nicht so schlimm. So, also es ist komplett absurd.
Ja.
Und ja, also ich meine, die Absicht der AfD dahinter ist halt relativ klar, weil ja quasi aus der linken Ecke oder aus dem linken politischen Spektrum viel auch in der Geflüchteten-Debatte eben argumentiert wird, dass wir eine Art von Verpflichtung haben, auch gerade gegenüber ehemals kolonialisierten Ländern haben, eben aufgrund der Verbrechen, die damals geschehen sind. Und wenn die AfD jetzt versucht, den Kolonialismus positiv zu belegen, dann ist das eben nicht nur eine ziemlich, ziemlich krasse Beleidigung und irgendwie Geschichtsvergessenheit.
Wäre ja nicht der erste Fall, wo die AfD sich etwas, sagen wir mal, geschichtsvergessen zeigt.
Ja. Genau, sondern es geht eben um tatsächlich aktuelle politische Debatten, die sie damit beeinflussen wollen. Also das finde ich einfach extrem gefährlich. Ja. Und es zeigt eben auch, wie wenig die Kolonialgeschichte wirklich aufgearbeitet wurde, wenn es möglich ist. Also wenn es kein Tabu ist, so eine Veranstaltung zu machen, dann haben wir echt noch richtig viel Arbeit vor uns.
Ja.
Genau. Ja, das, also in dem Interview geht es jetzt nicht so sehr um Kolonialismus, aber ich finde, das ist extrem wichtig, das trotzdem mal zu erwähnen. Ja, also auch wenn tatsächlich man vielleicht dazu sagen soll, das wird eben auch in dem Interview angesprochen, wir müssen aufhören, irgendwie Rassismus immer nur so auf den rechten Rand unserer Gesellschaft zu produzieren und eben wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht sagen, okay, das passiert halt nur in der AfD und in den Neonazis, sondern es ist eben auch ein Thema, was die Mitte der Gesellschaft angeht. Also es ist immer so ein bisschen zwiespältig, dann irgendwie nur über die AfD zu reden, aber ich finde halt einfach, dieses Beispiel ist so krass, dass wir darüber sprechen müssen.
Ja, ich finde es auch also ein bisschen strittig, inwieweit AfD mittlerweile Rand, Rand gezählt werden kann überhaupt, aber genau, über Kolonialismus reden wir ja bestimmt nochmal in einer anderen Folge.
Genau.
So, dann würde ich sagen, war's das und viel Spaß beim Interview.
Viel Spaß.
Tschüss!
Hey Leute, hier ist Lisa
und Alex
und wir sitzen heute bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mit Tahir Della und Bafta Sabo und die wollen uns was über ihre Arbeit erzählen und mit ihnen wollen wir über Rassismus in Deutschland sprechen. Wollt ihr euch vielleicht mal vorstellen und was die ISD so macht?
Die ISD ist ein Verein schwarzer Menschen, den es jetzt schon seit fast 35 Jahren gibt, ne? Schon ziemlich lange. Und ist einer der ältesten Organisationen der schwarzen Community in Deutschland. Und genau, wir machen sowohl Arbeit nach außen, also zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte, zu Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt oder zu institutionellem Rassismus im Allgemeinen, genau, zu Migrationspolitik, also decken sehr verschiedene Themen ab. Und machen natürlich auch Arbeit nach innen in die Community, also Empowerment-Arbeit und Vernetzung von schwarzen Menschen in Deutschland.
Angestoßen wurde die Gründung der ISD und nebenbei auch bemerkt ADEFRA, eine schwarze Frauenorganisation, durch das Erscheinen von einem Buch, Farbe bekennen. In dem Buch haben zum ersten Mal schwarze Frauen aus Perspektive von schwarzen Menschen in Deutschland besprechbar gemacht, Themen wie Rassismus, deutsche Kolonialgeschichte und vor allen Dingen auch anhand ihrer eigenen persönlichen Biografien sichtbar gemacht, nicht bloß die Präsenz schwarzer Menschen, sondern auch tatsächlich die Erfahrung von unterschiedlichen Generationen in Deutschland. Das war der Anstoß, dass die aktiven Frauen, die dieses Buch geschrieben haben oder in dem Buch geschrieben haben, auch gesagt haben, okay, lass uns nicht bloß das Buch machen, sondern lass uns auch gucken, ob es nicht auch eine Idee gibt für eine politische, wie auch immer geartete Organisation. Und dann wurde da im Laufe dessen dann ab 85 in allen größeren westdeutschen Städten lokale ISD- und ADEFRA-Gruppen ins Leben gerufen. Ich selber bin ja auch schon einige Jahre jetzt dabei bei der ISD und je länger, Bafta hat es ja schon gesagt, die ISD gibt es jetzt seit über 30 Jahren, je länger wir sozusagen uns mit diesen Themen beschäftigen, je breiter wird auch die Skala der Aktivitäten, wo wir uns verorten, weil deutlich wird, dass eben ganz viele Themen, die unabhängig voneinander besprochen werden, oft eigentlich zusammenhängen. Also wenn wir aktuell zum Beispiel über Migration und Flucht sprechen, müssen wir auch über Kolonialgeschichte sprechen. Wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, müssen wir über globale Ungerechtigkeit sprechen. Und das wird eben meistens nicht so gemacht. Und wir versuchen das, die Themen, die Bafta schon genannt hat, die Sachen zusammenzuführen und sichtbar zu machen, dass da eben nicht nur Kontinuitäten bestehen, sondern eben auch ganz enge Verknüpfungen und Zusammenhänge bestehen, die eben gleichermaßen besprechbar gemacht werden müssen.
Und wie seid ihr zwei zur ISD gekommen?
Also ich hatte einen Kollegen in der Uni, der in der ISD aktiv war. Und der hat mich irgendwann mal zu einer Veranstaltung eingeladen, die er mit organisiert hat. Und dann bin ich da mal hingegangen und hat er mir auch direkt hier vorgestellt und wir haben uns ein bisschen unterhalten.
Und sofort verstanden.
Sofort super verstanden. Ja. Also ich kannte zu dem Zeitpunkt tatsächlich wenig Leute, die so rassismuskritisch waren, also gerade so in der Uni, obwohl ich ja schon, also ich studiere Sozialwissenschaften, da sind die meisten Leute jetzt schon eher links, aber sich jetzt so konkret mit Rassismus zu beschäftigen, da gab es jetzt einfach nicht so viele Leute und genau, es hat mich dann gefreut, auf der Veranstaltung einfach nochmal so eine Perspektive mitzubekommen, von der ich gar nicht wusste, dass man da irgendwie direkt Anschluss finden kann bei Leuten.
Mhm. Ja, bei mir war es die...
ein bisschen länger her.
Nee, gar nicht so lang. Also es ist natürlich länger her als bei Bafta. Und bei mir war es tatsächlich meine Mutter, die mir das Buch Farbe bekennen wochenlang hinterhergetragen hat. Mit der Begründung, ich müsste es unbedingt lesen. Da schreiben Leute wie ich. Und ich habe das irgendwie nicht wirklich einordnen können, was sie damit meint. Bis ich dann irgendwann einen Blick reingeworfen habe. Und mich haben tatsächlich die Biografien jetzt nicht so unbedingt festgehalten. Die sind natürlich spannend, aber viele Sachen kannte ich natürlich aus eigener Erfahrung. Sondern ich fand halt vor allem spannend das Thema Kolonialgeschichte, Rassismus in Deutschland mal analysiert oder zumindest im Ansatz analysiert. Und auch zu lesen sozusagen, also ich war vorher schon politisch interessiert, war bei verschiedenen Bewegungen, Aktivitäten dabei, Anti-AKW und Wackersdorf und Flugbahn West und was es also alles gab zu der Zeit in den 80er Jahren. Und das war zum ersten Mal wirklich ein Thema, was mich sozusagen persönlich interessiert hat, natürlich aufgrund der eigenen Biografie, aber auch natürlich politisch interessiert hat. Also Rassismus aus der Perspektive Deutschland und nicht aus der Perspektive USA oder England, oder wo ich schon viel wusste und durch meinen Großvater bedingt, der auch sehr politisch interessiert war, das war so ein Schlüsselmoment für mich, zu sagen, okay, das hört sich nicht schlecht an, da werfe ich mal einen Blick rein.
Ja. Mhm.
Genau, und es gab eben schon lokale Gruppen in München und in Süddeutschland und von daher war dann die Anknüpfungsmöglichkeit relativ schnell. Ich habe dann hier in Berlin aktive Frauen kennengelernt, die ein Buch mitgeschrieben haben, Maya Ihm, Katharina Okotoye, Eleonore Wiedenroth in Frankfurt, und damit war sehr schnell eine Anschlussmöglichkeit gefunden. Und wir haben im Prinzip immer Menschen gewonnen, sozusagen durchs persönliche Ansprechen. Hm. Also vor dem Internet, also vor eurer Zeit, war das sozusagen die einzige Methode, sozusagen überhaupt Leute zu erreichen, flächendeckend.
Ja.
Und das hat auch einen ziemlich großen Schub damals auch der Geschichte verliehen, dass wir eben nicht gewartet haben, bis Leute kommen, sondern wir haben proaktiv Leute auf der Straße quasi angesprochen.
Ist die ISD dann praktisch in allen großen deutschen Städten vertreten oder gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, sage ich jetzt mal?
Also in den meisten Städten schon. Es ist, hat immer so ein bisschen Konjunktur, wie aktiv die Leute gerade sind, weil es natürlich auf ehrenamtlicher Basis ist. Und dann kommt es immer darauf an, wie aktiv die Communities gerade sind. Und dann gibt es Phasen, in denen jetzt in manchen Städten nicht so viel passiert und in anderen mehr und umgekehrt. Okay. Aber in den meisten großen Städten, also wenn ich jetzt gerade mal so überlege, wo wir alles Lokalgruppen haben, in München, in Stuttgart, Frankfurt, in Köln waren Leute aktiv.
Dortmund.
Dortmund, stimmt. In Hamburg gibt es immer einen relativ großen Black History Month, der von der Community dort organisiert wird.
Mhm.
Und natürlich in Berlin. Mhm. Und dann haben wir in Leipzig noch eine Gruppe und dann gibt es noch eine ISD Thüringen, wo die Leute sich sozusagen aus unterschiedlichen Städten vernetzen. Und
das ist Jena und Halle, ne? Vor allen Dingen.
Genau, vor allem
Konrad Jena. Ist in Jena. Halle.
Mhm, genau.
Deswegen ist auch neu. Also es war bis vor gar nicht allzu langer Zeit, dass es in Ostdeutschland eigentlich bis auf Leipzig immer wieder mal so Anläufe gab oder so, da noch nicht wirklich viel gelaufen ist.
Aber auch immer mit relativ enger Verbindung zu Berlin. Also
ja.
Zu Leuten, genau. Richtig.
Mhm. Ja. Würdet ihr sagen, dass man das in den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Kontext setzen kann, des sogenannten Rechtsrucks?
Ja, bestimmt. Also ist so ein bisschen die Frage, also ich glaube gerade für die, also wenn ich mit den Genossen aus Ostdeutschland rede, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es für sie jetzt krass schlimm ist. Also das sind ja Leute, die dort aufgewachsen sind, die haben die 90er miterlebt, die haben Anfang der 2000er miterlebt. Das ist für sie jetzt keine, also Rechtsruck ist ja auch immer so eine Sache. Ja, genau. Ich finde es auch mal, also ich weiß immer nicht so richtig, ob ich da mitgehen würde oder ob nicht. Mhm. Also ich kann das immer nicht so genau einordnen. Aber ich finde gerade, also gerade für die Leute, die in Ostdeutschland eher ländlich aufgewachsen sind, war sozusagen der Rassismus und sozusagen die Gefahr von irgendwie Nazis, mit denen sie aufgewachsen sind, immer sehr konkret. Also das ist keine aktuelle Entwicklung.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, dass es da sozusagen schon immer ein Bedürfnis gab, sich zu vernetzen und da gemeinsam politisch aktiv zu werden oder auch gar nicht so zwangsläufig unbedingt politische Arbeit zu machen, sondern eher sich regelmäßig zu treffen und sich nicht alleine zu fühlen oder so. Ich würde nur sagen, dass wir jetzt einfach nochmal besser aufgestellt sind, besser vernetzt sind und dass es einfach sozusagen die ISD-Strukturen, die jetzt mit den Jahrzehnten gewachsen sind, nochmal mehr eine Grundlage dafür bieten, nochmal anders politisch aktiv zu werden. Oder ich weiß nicht, was denkst du?
Nee, ist völlig richtig. Ich glaube auch das war so, dass jetzt, es gibt ja auch in anderen Städten immer wieder Anlässe, wo Leute sich zusammenfinden und sagen, okay, das nehmen wir jetzt mal, also Augsburg aktuell zum Beispiel, ne? Es gibt in Augsburg ein Hotel, das eine rassistische Bezeichnung hat. Und da haben sich jetzt um eine Amnesty herum und auch Aktivisten aus der ISD zusammengefunden, um da zu mobilisieren, Kampagnen zu machen.
Mhm.
Und das ist so, wie BAFTA beschrieben hat, ne? Dass es sozusagen eher so Anlässe sind, wo Leute sich zusammenfinden.
Mhm.
Wenn sie nicht schon ohnehin schon Anbindung haben an ISD, wie auch immer, Strukturen oder Gruppen oder so. Ne? Und dass natürlich die aktuelle Entwicklung natürlich schon auch dazu führt, dass natürlich Leute sagen, okay, verstärkt aufgrund der Erfahrungen, die auch schon länger zurückliegen, 90er Jahre zum Beispiel, lass uns jetzt mal irgendwie auch das politisch irgendwie thematisieren. Wir sind ja zum Beispiel auch im NSU-Tribunalkomplex auflösend aktiv. Das ist ja ein bundesweites Netzwerk, das das NSU-Tribunal in Köln organisiert hat. Das war jetzt vor kurzem in Chemnitz und Zwickau. Und da waren ja auch viele schwarze Menschen, POCs am Start, die da mit organisiert haben und die auch natürlich irgendwo zu diesem Netzwerk ISD im weitesten Sinne dazugehören, ne? Die jetzt eben anfangen, okay, auch sichtbarer zu werden.
Hörbarer zu werden. Dann würde ich übergehen zu unserem nächsten Themenkomplex und direkt ganz provokant die Frage stellen, ist Deutschland eine rassistische Gesellschaft?
Yep.
Ja. Ich kann die Frage kann man sehr schnell beantworten.
Ja. Nächste Frage.
Danke für die Frage.
Ja. Okay, nächstes Thema.
Wie genau ist der Unterschied zwischen strukturellem und institutionellem Rassismus? Also was genau versteht man darunter?
Gerne mit Beispielen.
Genau.
Also ich glaube, bei institutionellem Rassismus, also bei strukturellem Rassismus geht es sozusagen eher darum zu sagen, okay, bei Rassismus geht es nicht darum, das irgendwie so als ein Problem von individuellen Einstellungen zu verhandeln. Also denkt jetzt jemand, ob Rassen existieren oder nicht, oder denkt jemand, schwarze Menschen sind weniger wert oder so. Also so wird es ja oft eher verhandelt als Vorurteil und so weiter. Und ich glaube, bei dem Begriff des strukturellen Rassismus geht es dann eher darum zu sagen, okay, das funktioniert nicht, das einfach irgendwie darauf runterzubrechen und zu gucken, hat jetzt jemand Vorurteile oder nicht, sondern als ein Problem, was gesamtgesellschaftlich existiert, was Gesellschaften auch strukturiert. Und bei institutionellem Rassismus geht es darum zu sagen, okay, genau dieser Rassismus ist eben auch in staatlichen Institutionen verankert. Also etwas, wozu wir sehr stark arbeiten, ist Racial Profiling. Also wir hatten dazu mal die erste bundesweite Kampagne gemacht und machen jetzt auch berlinweit ein paar Kampagnen dazu. Also zum Beispiel Ban Racial Profiling, die wir mit anderen Organisationen zusammen gemacht hatten, unter anderem ja auch Amnesty. Und aktuell haben wir eine Kampagne am Laufen, die heißt Death in Custody. Da geht es um Tod in Gewahrsam. Mhm. Also zum Beispiel Uri Jalloh, aber auch der Fall in Hamburg jetzt gerade vor ein paar Monaten.
Bogda,
genau, im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Und dass da sozusagen unterschiedliche Ebenen von Rassismus aufgearbeitet werden über diese Kampagnen, bei denen sozusagen staatliche Institutionen diesen Rassismus ausgeführt oder getragen haben. Also gerade bei rassistischer Polizeigewalt oder rassistischen Polizeikontrollen. Also das ist so eine Ebene, die ist sehr alltäglich für viele Menschen. Und da hat der Rassismus sozusagen auch nochmal was damit zu tun, okay, welche Gesetzeslagen gibt es, was sind überhaupt die rechtlichen Grundlagen dafür, dass das ermöglicht wird, wo wir uns sozusagen nochmal mit der Ebene beschäftigen.
Ja, bei Racial Profiling, ich glaube, ich habe dazu was gelesen, dass das theoretisch ja verboten ist, aber als Praxis durchgeführt wird auf Grundlage dieser verdachtsunabhängigen Kontrollen.
Genau, nee, deckt sich im Prinzip. Also die Beschreibung, dass also struktureller Rassismus hat ja dann zufolge aufgrund der Beschreibung, die BAFTA gerade gemacht hat, dass sozusagen Ausschlüsse anhand von rassistischen Vorstellungen, Fantasien und Konzepten oder so stattfinden. Das heißt sozusagen, dass Menschen in staatlichen oder gesellschaftlichen Strukturen nicht präsent sind, weil eben davon ausgegangen wird, also Wissenschaft zum Beispiel, ne? Es gibt ganz viele Aktivistinnen, die akademisch ausgebildet sind, die Studien abgeschlossen haben, Titel haben und trotzdem nicht sozusagen in den Wissenschaften, in den Unis zum Beispiel Stellen bekommen. Und das ist sozusagen, basiert dann eben auf der Vorstellung, dass schwarze Menschen zum Beispiel jetzt eben in der Wissenschaft nicht gesehen werden und deswegen auch keine Jobs kriegen dann zum Beispiel. Und dass die innere Logik, die jetzt institutionellen Rassismus beschreibt, basiert eben darauf, dass unabhängig davon, ob die einzelnen Akteure jetzt oder AkteurInnen jetzt bewusst rassistisch denken oder so, aber dass bestimmte Vorgaben, auch hier ist das Beispiel NSU ganz, eine Blaupause im Grunde genommen, dass bundesweit sozusagen auf verschiedenen staatlichen Ermittlungsbehörden, LKA, BKA, Verfassungsschutz, Polizei, Justiz, dass sie sozusagen gleichermaßen davon ausgegangen sind, dass die TäterInnen im Umfeld der Opfer sind, dass gesagt worden ist, ja, das Töten von Menschen ist mit so einem hohen Tabu belegt in unseren, also im Sinne von Deutschland, unseren Kontext oder so, dass davon auszugehen ist, dass es ein Mensch sein muss, der außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europas womöglich aufgewachsen ist. Also das ist so diese innere Logik, auf wo der Rassismus eben stattfindet. Und da ist es eben deshalb auch so schwer besprechbar, weil es ja nicht bloß theoretisch verboten, sondern es ist ja per Grundgesetz verboten. Das ist ja nicht nur, also Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen sind nicht bloß theoretisch verboten, sondern per Grundgesetz.
Ja.
Verboten.
Per Grundgesetz, aber auch durch konkrete Gerichtsurteile, genau, die sich ja nochmal darauf explizit beziehen. Und das ist aber trotzdem eine alltägliche Praxis. Also da geht es ja einmal darum zu sagen, okay, die rechtlichen Grundlagen dafür, dass es eigentlich nicht existieren sollte, sind eigentlich schon da. Und dann gibt es in Berlin aber zum Beispiel, das gibt es auch in anderen Orten, die heißen immer unterschiedlich, gefährliche Orte, kriminalitätsbelastete Orte und so weiter, an denen die Polizei halt einfach sehr breite Befugnisse hat. Das heißt, ohne dass sich ein konkreter Verdacht ergibt oder dass sie den Verdacht im Nachhinein irgendwie rechtfertigen müssen, können sie zum Beispiel einfach Leute kontrollieren und mitnehmen. Und das passiert auch in der Regel. Und das ist natürlich ein Freifahrtschein, um auch Leute rassistisch anhand von rassistischen Merkmalen zu kontrollieren und da rassistische Maßstäbe anzusetzen. Und das kann dann zum Beispiel juristisch eigentlich nicht belangt werden.
Ja.
Im Gegensatz zu Racial Profiling jetzt zum Beispiel von der Bundespolizei. Also da gab es ja jetzt schon ein paar Fälle. Aber in Bezug auf die gefährlichen Orte ist es nochmal schwieriger, weil da muss die Polizei ihren Verdacht nicht rechtfertigen. Ja. In anderen Fällen sagen sie, okay, also der sieht es jetzt dunkelhäutig, der ist wahrscheinlich nicht von hier oder die dealen halt mit Drogen oder so. Aber in diesen gefährlichen Orten müssen sie nicht mal sozusagen diesen Beweis vorlegen, dass man den Rassismus nachweisen könnte. Ja. Und das ist dann nochmal so eine Rechtsgrundlage eigentlich dafür, um das wieder zu ermöglichen.
Ja.
Und weil du schon die Gerichtsverfahren angesprochen hast, es gab eben eine ganze Reihe von Verfahren, wo Menschen gegen die Bundespolizei, sprich gegen die Bundesrepublik, geklagt haben aufgrund dieser rassistischen Kontrollen. Und wo sozusagen in den Verfahren, auch wenn die Klägerinnen Recht bekommen haben, eigentlich nie über Rassismus gesprochen worden ist. Es wurde sozusagen nur überprüft, deswegen ja auch Verwaltungsgerichten sind ja diese Verfahren anhängig, wurde nur überprüft, ob die Kontrollmaßnahme an sich sozusagen abgedeckt war durch das Polizeiaufgabengesetz. Und die Leute klagen ja nicht, um das Polizeiaufgabengesetz zu besprechen in den Prozessen, sondern die klagen ja, weil sie sich rassistisch behandelt fühlen. Und das ist genau das, was eben nicht, dass sozusagen wieder die Polizei in der Nachweispflicht ist, nicht rassistisch zu handeln, dass aber gleichzeitig auch die Klägerinnen selber irgendwie erstmal überhaupt einen Beweis erbringen müssten, könnten, dass es rassistisch ist. Aber es wird gar nicht danach gefragt, weil das sozusagen gar nicht Gegenstand der Verhandlung ist. Und das ist übrigens auch deckungsgleich mit dem Verfahren in München gegen die Nazi-Terroristen vom NSU, dass da eben immer, wenn sozusagen Rassismus sowohl von den Anwältinnen als auch von den Klägerinnen oder Nebenklägerinnen, der Richter immer gesagt hat, nee, das ist jetzt hier nicht Gegenstand der Verhandlung oder so. Ne? Da ging es nur sozusagen um Strafjustiz. Und das ist eben, glaube ich, so eins der Hauptprobleme, dass wir sozusagen immer noch in so einer Art Beweisaufnahme sind, wie vor Gericht. Gibt es überhaupt ein Problem?
Genau, also Rassismus wird eigentlich kaum besprechbar in Deutschland, einfach weil Rassismus als Problem auch gar nicht anerkannt wird. Also du hattest ja auch eben zum Beispiel WissenschaftlerInnen an der Universität irgendwie als Beispiel angebracht. Es gibt in Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl, der sich mit Rassismus beschäftigt. Also es gibt keine Professuren dazu. Natürlich gibt es Leute, die dazu forschen, aber immer nur als Nischenbereich von anderen Bereichen. Also es wird auch als Feld überhaupt gar nicht anerkannt.
Ja, genau. Das ist, ja. Nee, und das ist sozusagen das, was uns ja absurderweise seit 85 begleitet. Ne? Es gibt jetzt natürlich schon, das gerade gesagt, ne? Natürlich Leute, die jetzt trotzdem natürlich forschen, trotzdem natürlich politische Arbeit machen, trotzdem natürlich jetzt inzwischen auch von Rassismus sprechen, also sowohl Politik, aber auch in anderen Spektren. Was auch nicht selbstverständlich war, bis vor ein paar Jahren wurde immer noch lieber von
Fremdenfeindlichkeit,
Xenophobie, ne? Also so, wird immer noch gern verwendet, auch in den Medien oder so. Aber das ist trotzdem immer noch so ein Kernproblem, dass es eben nicht wirklich angesprochen wird.
Woran liegt das oder warum tut man sich in Deutschland so schwer, Rassismus zu sagen oder also wirklich von Rassismus zu sprechen? Also was sind da so...
Das ist ein schwer aussprechbares Wort, ne?
Ich glaube... Ich glaube, das ist... schon auch mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat. Also mit der mit dem Nationalsozialismus und mit dem Holocaust, das sozusagen im Kontext dessen ist ja überhaupt, hat sich ja sozusagen global überhaupt erst sowas wie ein Antirassismus verbreitet. Also davor war ja auch Rassismus nichts Verpöntes. Und erst damit sozusagen auch mit dieser Resolution von den Vereinten Nationen, in denen dann nochmal nachgewiesen wurde, dass Rassen nicht existieren. Also die Dringlichkeit davon ist ja damit irgendwie erst weltpolitisch so richtig klar geworden. Und ich glaube, in Deutschland hat es vor allem mit so einer, mit der Aufarbeitung dessen, beziehungsweise mit der mangelnden Aufarbeitung dessen zu tun. Also was damals passiert ist, war so schrecklich und das kann eigentlich nicht sein und deswegen ist es auch nicht. Und ich glaube, das ist so das Mindset, was dahinter steht. Also, weil wenn Rassismus existieren würde, dann wäre das ja voll schlimm und dann müsste man sich damit beschäftigen und deswegen leugnet man einfach die Existenz davon und arbeitet es eben nicht gesellschaftlich auf. Und das funktioniert ja auch für die Gesellschaft. Also die Gesellschaft kann genauso weiter funktionieren. Die Stimmen von Betroffenen müssen nicht angehört werden, damit das irgendwie weiter aufrechterhalten werden kann. Also ich glaube, dass für viele auch die Dringlichkeit gar nicht da ist.
Ja, ich glaube auch, dass es sozusagen, also das ist auf jeden Fall richtig, dass es kein Problembewusstsein gibt, glaube ich. Und im Grunde unterscheidet sich der Deutschland auch nicht von anderen Ländern jetzt, die vergleichbar jetzt in Europa oder jetzt in Nordamerika oder so. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist hier nur, dass es sozusagen hier in anderen Ländern, also England zum Beispiel oder auch stellenweise auch in Frankreich, natürlich eine längere Geschichte gibt von betroffenen Communities, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben, also die dieses besprechbar gemacht haben. Das ist auch dort nicht freiwillig gemacht worden von der Mehrheitsgesellschaft. Dass es natürlich eine quantitativ größere Präsenz gibt von Menschen, dass sozusagen das natürlich auch mehr auch im Alltag sozusagen verhandelt wird oder wurde in der Vergangenheit. Und das, was BAFTA gesagt hat, trifft es natürlich im Kern, aber auch natürlich, dass wenn du dich mit so Diskriminierungsverhältnissen oder Machtverhältnissen auseinandersetzt und merkst sozusagen, dass es ganz viel mit der eigenen Befasstheit zu tun hat von der Gesellschaft oder so, ne? Je mehr das deutlich wird, je größer wird natürlich auch die Überweigungshaltung, sich damit zu beschäftigen, weil es natürlich ganz viele Sachen in Frage stellt.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, nicht so ein Unterschied zu anderen Unterdrückungsformen oder so, jetzt, wenn man Gender-Diskussionen annimmt oder so, wie perfide und absurd die oft abgewürgt werden oder so, ne? Dass es gesagt wird, das ist alles Quatsch, was die Frauen da erzählen und die können doch machen, was ne? Und überhaupt völlig ausgeblendet, wie die Realitäten von Menschen sind oder so. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Rassismus, würde ich sagen. Also, er hat natürlich auch, also dieser geschichtliche Hintergrund, den du gerade gesagt hast, ne? So mit der Shoah, dass natürlich gesagt wird, ja, wir haben die Shoah aufgearbeitet, das kommt mir nicht mit dem nächsten Thema an oder so. Zeigt ja sozusagen eigentlich, dass es was nicht passiert ist. Also wir wissen ganz viel über die Shoah, über Täter und Opfer. Da gibt es einen großen Wissensstand, relativ würde ich sagen.
Ja, aber auch mehr über die Täter als über die Opfer.
Genau, kann man auch nochmal kritisieren. Aber im Grunde genommen hat man nie wirklich mit dem Konzept gebrochen oder so. Es gab nie eine Debatte oder so, wie wurde das möglich? Und wir gucken uns die Geschichte an nach 45, dass ja die Täter sozusagen überwiegen. Ich habe kürzlich mal eine Statistik gesehen, wie viele Leute verurteilt worden sind, ne? Also ich glaube, es waren 200.000, die verwickelt waren, unmittelbar, also vom Aufseher bis keine Ahnung was. Und eine minimale Zahl, ich glaube 100 irgendwas, 180 Leute wurden verknackt oder verurteilt. und das zeigte sozusagen, dass eigentlich nie wirklich sich mit dieser Thematik so umfassend beschäftigt worden ist, wie es eigentlich nötig gewesen wäre.
Und ich würde vielleicht nochmal eine Einschränkung machen zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass Rassismus das Funktionieren dieser Gesellschaft nicht behindert. Ich würde sagen, dass viele Themen, die auch mit Rassismus als Themenkomplex zu tun haben, sogar notwendig sind für das Funktionieren dieser Gesellschaft. Also angefangen mit dem Kolonialismus, aus dem irgendwie der Rassismus ja auch hervorgegangen ist. Ich meine, das war grundlegend irgendwie für die Konstitution dieser Gesellschaften, der Reichtum der Gesellschaften, der irgendwie auch hauptsächlich akkumuliert wurde mit Reichtümern, die dort entworben wurden, mit Menschen, die versklavt wurden und so weiter. Und auch dem kolonialen Gefälle, was sozusagen auch immer noch existiert. Also ich meine, es gab eine formale Dekolonisierung und Deutschland wurden die Kolonien ja auch relativ früh schon aberkannt. Aber dass dieses Gefälle eigentlich immer noch existiert und dieses Machtgefälle auch immer noch genauso funktioniert. Und viel, was mit Rassismus zu tun hat, sich ja auch daraus ergibt. Und also es da ja auch so ein konkretes Wechselverhältnis gibt. Und das aufzuarbeiten würde natürlich bedeuten, das ganz aufzuarbeiten. Und dann müsste man über ganz viele andere Themen auch reden. Migrationspolitik, europäische Grenzpolitik. Warum sterben eigentlich so viele Leute an den Grenzen? Warum werden sie nicht reingelassen? Und so weiter und so fort. Also das sind alles Themen, über die man dann reden müsste. Und das würde dann irgendwie eine komplette Neustrukturierung und Umorganisierung der Gesellschaft bedeuten, weil das auch das Fundament der meisten westlichen Gesellschaften eigentlich ist, wenn nicht sogar allen.
Ja, ganz genau. Völlig richtig. Also das ist sozusagen, also die Grundlagen sozusagen, wenn da gesprochen wird, deswegen meine ich ja, ne, die Themen zusammenzuführen, kann man eben nicht getrennt voneinander betrachten.
Mhm.
Und das passiert ja oft, weil eben nicht die Systemfrage gestellt wird. Ne?
Mhm.
Weil eben nicht darum gehen soll, oder so jetzt überlegen, wie, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, sondern wie mache ich es so, dass einigermaßen alle zufrieden sind oder so. Das ist so momentan das Motto.
Mhm.
Nicht das Motto sozusagen, die Gesellschaft muss frei sein von Diskriminierung und Ausgrenzung und Unterdrückung und Tod und so weiter und so fort. Ja, deswegen wird es so spät. Deswegen glaube ich, wie gesagt, ist nochmal, ne, Deutschland da gar nicht so alleine in seiner Art des Umgangs mit Diskriminierung oder mit Ausbeutung.
Mhm.
Weil genau, also du hast jetzt gerade vor allem die Außenwirkung gezeigt, ja, aber es gilt ja auch für das System innerhalb auch, ne, gleichermaßen. Also Ausbeutung sozusagen gehört zu den Fundamenten dieser Gesellschaft und die basiert natürlich in vielerlei Punkten auch auf rassistischen Vorstellungen, dass ich sagen kann, bestimmte Leute kann ich halt irgendwie permanent rauf und runter verarschen und mit schlechten Löhnen abservieren und so weiter und so fort, ohne dass das sozusagen zum Problem in der Gesellschaft führt.
Würdet ihr mal das Wort Rassismus definieren?
Also was es bedeutet?
Ja.
Ja, also Rassismus ist ein soziales Verhältnis, was also Gesellschaften irgendwie so strukturiert, dass manche Menschen benachteiligt und andere bevorteilt werden. In dieser Gesellschaft ist es halt so, dass nicht weiße Menschen, migrantische Menschen und so weiter strukturell benachteiligt und diskriminiert werden, dass sie sozusagen in der gesellschaftlichen Hierarchie unten stehen. Und ich würde sagen, das ist Rassismus. Und es hängt auch natürlich mit Einstellungen und sowas zusammen, also mit Vorstellungen davon, wie sozusagen die anderen funktionieren, wie sie aussehen, wie sie denken, dass sie natürlich weniger wert sind und so weiter. Aber ich würde sagen, dass sozusagen in erster Linie ist es sozusagen dieses soziale Verhältnis.
Also ich arbeite in Workshops mit so einem Modell immer, um abzubilden, was stattfinden muss. Also das sind die Wirkungen, die Bafta gerade gut beschrieben hat. Was vorhanden sein muss, um wirklich von Rassismus zu sprechen, weil das ist ja sozusagen, also wir haben die Überschrift Diskriminierung, mhm, und dann gibt es unterschiedliche Ausformungen nochmal, Sexismus, Rassismus und alle weiteren. Und ich mache das so, dass ich sozusagen, der Ausgangspunkt waren, dass eine Gruppe von Menschen rassifiziert worden sind, also mit bestimmten Eigenschaften zugesprochen, abgesprochen worden sind, damit in Verbindung eine Hierarchisierung stattfindet, was Bafta eben auch schon fulminant formuliert hat, dass es sozusagen Bevorzugungen gibt, Nachteile gibt und so weiter. Und das dazu kommt dann sozusagen Macht und Privilegien für eine Gruppe, die das eben nicht dazugehört, nicht rassifiziert ist. Und das ist so was ja oft so ein bisschen außer Acht gelassen wird, dass eben, wenn wir uns die Merkmale anschauen von Rassismus, dass zum Beispiel Rassismus institutionell verankert ist, strukturell, individuell stattfindet, nicht intentional sein muss zum Beispiel, was ja oft die Debatte hier in Deutschland ist, dass Leute sagen, ja, es war nicht so gemeint, also deswegen darf es kein Rassismus sein oder so als Benennung, dass oft fehlt an Bewusstsein oder so, ne? Von was sprechen wir überhaupt bei Rassismus? Und diese Komponenten zum Beispiel, denke ich, muss man sich genau anschauen, ob die zutreffen, also vor allem in hiesigen Kontexten. Denn dazu kommt nochmal, dass es natürlich das immer sehr flexibel und kontextabhängig ist. Ne? Wenn wir von Rassismus in Deutschland sprechen, wird das eine andere Ausformung sein, als wenn wir von Rassismus in den USA sprechen.
Ja.
Ja? Also kann man ganz platte Vergleiche machen. Es gibt in Deutschland jetzt nicht so eine umfassende Geschichte der Versklavung von schwarzen Menschen zum Beispiel. Trotzdem finden natürlich ganz viele Sachen statt oder so, die damit im Zusammenhang stehen und trotzdem sozusagen Ähnlichkeiten aufweisen, von den Wirkungen her oder so. Ne? Und deswegen muss man immer genau gucken, in welchem gesellschaftlichen Kontext sprechen wir von Rassismus, was hat dazu geführt. Aber genauso gut eben auch, dass es natürlich schon auch Kernelemente gibt, die gleichermaßen global zu finden sind. Oder so, ne? Also wenn man sie, keine Ahnung, das wird jetzt nicht so gut ankommen vielleicht, aber die Zeit der Aufklärung, wo Figuren wie Hegel und Kant oder so rassistische Konzepte entworfen haben, das ist sozusagen, kann man sagen, wie der Urknall von rassistischen Verhältnissen, der bis zum heutigen Tag eben wirkt. Mhm. Und wenn wir uns Texte anschauen von Hegel und Texte anschauen oder Rede anschauen von Sarkozy, die den Senegal gehalten hat, dann sind die inhaltlich deckungsgleich. Mhm. Afrika, das Land der Bauern, Afrika, der Kontinent der Zurückgebliebenen, der nicht fähig zur Entwicklung und so weiter und so fort, merken wir eben, wie diese Kontinuitäten bis zum heutigen Tag in den Köpfen der Leute verankert sind.
Mhm.
Ja. Also, und ich glaube, das muss man sozusagen, also dieses historisch Gewachsene zum Beispiel auch ein Merkmal, das wird eben meistens so reduziert, deswegen glaube ich, gibt es dann eben auch so eine Fokussierung. Ne? Nazi-Deutschland, 33, 45, danach war alles fein.
Mhm.
War natürlich nicht der Fall.
Ja. Du hast gerade von intentionalem und nicht intentionalem Rassismus gesprochen. Was würdet ihr sagen, ist schlimmer oder hat irgendwie also größere Effekte?
Ja, für die Betroffenen, glaube ich, ist es, wenn man so würde sagen, scheißegal.
Ich würde schon sagen, der Intentionale ist schlimmer. Also ob jetzt jemand aus Versehen farbig sagt, weil er es nicht besser weiß, oder ob mich jemand vernichten will, ist schon ein Unterschied. Und ich finde, den Unterschied muss man auch markieren. Und das, also ich glaube, dass man das auch verharmlost, wenn man das gleichsetzt. Also es gibt Leute, die sind Rassisten und die sind überzeugt davon und die sind es nicht aus Versehen, sondern weil sie das richtig finden. Also es gibt schon Leute, die aus Versehen rassistische Bilder internalisieren, dann ist es natürlich, kommt es natürlich auch darauf an, ob sie die Kritik annehmen oder ob sie darauf bestehen oder so, aber es ist, finde ich, trotzdem schon ein Unterschied zu jemandem, der sich über seinen Rassismus im Klaren ist und das sozusagen als Weltbild akzeptiert, weil er das so richtig findet und auch dementsprechend handelt und auch eine Gesellschaft auf dieser Grundlage errichten möchte. Also wie es zum Beispiel das NSU-Trio getan hat, beziehungsweise deren HelferInnen. Und ich finde, dass man das unterscheiden muss. Und ich glaube, für Betroffene ist auch das Schlimmste. Also wenn die Verachtung ihnen sozusagen sehr offensichtlich Obwohl, das kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, das muss jeder, da muss jeder für sich gucken, aber ich glaube schon, dass sozusagen eine sehr intentionale rassistische Gewalt nochmal was anderes ist, als wenn man sich mal einen unreflektierten Spruch anhören muss. Für mich macht das jedenfalls einen relevanten Unterschied.
Auf jeden Fall, also da würde ich auf jeden Fall auch einen Unterschied machen. Ich denke nur sozusagen, was die Wirkung angeht oder so, ist eben Gewalt sozusagen, die jetzt auf einer Ebene ist, wo Leute sagen, das war jetzt nicht so gemeint oder so, muss ja jetzt nicht bloß ein Spruch sein oder so. Ne? Das kann auch ganz andere Sachen bedeuten. Das kann sogar auch zu Gewalt führen zum Teil. Wo Leute nicht sagen, von sich aus sagen, sie sind bekennende Rassisten und trotzdem handeln sie rassistisch. Also mir geht es eher darum zu sagen, dass natürlich gibt es eine Bandbreite von Wirkungen oder so. Ne? Da gibt es jetzt Wirkungen, die jetzt nicht vergleichbar sind mit wenn jemand umgebracht wird zum Beispiel oder so. Aber ich glaube sozusagen, zu denken, dass jemand nur rassistisch handeln kann, wenn er bekennender Rassist ist, das macht dabei den Unterschied. Und das kann natürlich auch, weil wenn du die Polizistinnen, Ermittlungsbehörden fragst, die im Kontext von NSU ermittelt hat oder so, da würde keiner sagen, ja klar bin ich Rassist, klar denke ich, dass Türken alle irgendwie dies und das machen oder so. Und trotzdem haben sie rassistisch gehandelt und trotzdem hat das Mord und Totschlag geführt. Also das meine ich oder so. Ne? Also jetzt...
Ich habe jetzt gedacht, die Frage war sozusagen konkret auf Betroffene, also sozusagen was in der unmittelbaren Situation vielleicht.
Ja, aber das ist genau. Das, wie ich es gerade beschrieben habe.
Genau, ja, wobei...
In der Praxis.
Wobei die Frage, ob Leute offen zugeben, dass sie rassistisch sind oder rassistisch sind, auch nochmal was anderes ist, als ob sie es bewusst machen oder nicht. Du kannst ja auch einfach ein Rassist sein und trotzdem nicht offen damit umgehen.
Genau, beziehungsweise musst nicht deswegen gleich jemand umbringen oder so. Ne? Also ich glaube nur... Also ich reite nur deshalb ein bisschen drauf rum oder so, weil natürlich, dass wenn wir davon sprechen, dass wir immer noch beweisen müssen, ob es überhaupt ein Problem gibt oder so, ne? Die Debatte um wie was wirkt oder so immer noch verhindert wird, weil Leute sagen von sich aus, ich bin kein Rassist, ich bin keine Rassistin, also halte mal schön die Füße ruhig oder so. Und das wird ja gleichermaßen in allen Kontexten, wenn es um Sprüche geht, Medien zum Beispiel, wo man sagen könnte, gut, das ist jetzt, wie kann ich meine Augen davor verschließen und muss nicht hinschauen oder so, bis aber auch hin zu tatsächlichen Handlungen, die zum Tod von Leuten führen oder so, ne? Weil das meint das ja sozusagen für mich jetzt, ob ich jetzt intentional morgens aufstehe und sage, heute mache ich irgendwie dies und das oder so. Oder ob Leute glauben, also sie sind recht, weil sie eine Uniform anhaben, dürfen sie Leute irgendwie einbuchten und vielleicht anzünden, zum Beispiel. Ja? Das ist so, glaube ich, also ich würde klar zustimmen. Das ist sozusagen, also mir ist es auch klar, ob mich jetzt irgendjemand blöd anquatscht mit irgendeinem farbigen Spruch oder so. Oder ob jemand mir mit einem Baseballknüppel entgegenkommt oder so. Das macht natürlich auf jeden Fall.
Ja, also ich wollte auch nochmal ergänzen, dass ich auch denke, dass sozusagen dass Rassismus nicht nur intentional funktioniert. Ich glaube nur, dass man das sozusagen nochmal abgrenzen muss, ob jemand wirklich ein Rassist ist oder unbewusst irgendwie rassistische Dinge reproduziert. Genauso wie ich auch jemandem aus Versehen auf den Fuß treten kann und es ändert nichts daran, dass das wehtut, egal ob die Person das jetzt bewusst gemacht hat oder nicht. Die Frage ist ja nur, ob man sagt, oh, das tut mir leid, oder ob man jetzt darauf besteht, dass das so in Ordnung war. Und ich glaube, das ist auch der Umgang damit. Also, dass es dann auch nochmal einen Unterschied macht, weil ganz viele Leute, wenn man sie darauf hinweist, auch bereit sind, das zu reflektieren. Und das ist dann natürlich cool. Wenn sie dazu nicht bereit sind, dann fängt sozusagen das Problem an. Und ich glaube aber, dass es auch damit zu tun hat, welcher Rassismusbegriff in Deutschland auch verhandelt wird. Nämlich einer, der eben nicht auf diese strukturelle Ebene abzielt, sondern der das eher als Vorurteil behandelt. Und dass es dann natürlich klar ist, dass Leute denken, ich bin kein Rassist, wenn das der einzige Begriff von Rassismus ist, den sie je gelernt haben. Weil es halt auch keinen gesellschaftlichen Diskurs gibt, der mit einem vernünftigen Rassismusbegriff gearbeitet.
Jetzt haben wir schon sehr viel auch über Sprache geredet. Ihr habt es ja schon angesprochen, wie wichtig ist oder warum ist es so wichtig, auf sensible Sprache zu achten?
Rassismuskritische Sprache, würde ich immer sagen.
Oder, Rassismus.
Oder machtkritische, diskriminierungskritische Sprache, ne?
Da haben wir bestimmt unterschiedliche Positionen.
Ja, Gott sei Dank. Also sensibel, das ist ja immer so ein bisschen verklärt, immer so ein bisschen die Situation oder so. Ne? Und ich glaube, dass Sprache natürlich, oder durch Sprache werden natürlich auf jeden Fall Machtverhältnisse oder Herrschaftsverhältnisse ausgedrückt. Also wer kann sprechen sozusagen, wer wird gehört, wer spricht sozusagen über Menschen, welche Inhalte werden da transportiert oder so. Und natürlich ist da Sprache ein ganz wichtiges Element, das nicht, vielleicht nicht in der Wirkung gleichermaßen ist wie jetzt physische Gewalt zum Beispiel, aber was natürlich auf jeden Fall das zum Ausdruck bringt, um welche Verhältnisse handelt es hier eigentlich. Ja. Also wer kann sozusagen sich Sachen rausnehmen, Sachen ausdrücken, Leute beschreiben, Zuschreibungen vornehmen, durch Sprache auch wiederum. Wer wird abgebildet in den gesellschaftlichen Diskursen, Auseinandersetzungen, im gesellschaftlichen Selbstverständnis zum Beispiel. Und wer wird in der gleichen Sprache sozusagen diskriminiert, ausgegrenzt und mit Stereotypen und Zuschreibungen versehen wird. Ne? Und ich würde mal sagen, dass anhand der Sprache oder der Art und Weise, wie wir mit Sprache umgehen, durchaus mal so ein abbildbar wäre, wie wir eben mit Herrschafts- oder Diskriminierungsformen umgehen tatsächlich. Ne? Weil sozusagen, da manifestiert sich eben ganz viel, genauso wie an Strukturen sich ganz viel manifestiert. Ne? Ich bin jetzt zwar kein großer Freund von Quoten oder so, aber wenn ich merke, dass Strukturen ganz bestimmte Gruppen von Menschen fehlen, die präsent sind oder so, muss man sich die Frage stellen, woran liegt es oder so. Und ähnliches ist bei der Sprache. Ne? Wenn ich durch Sprache sozusagen ausdrücke, dass ich ganz bestimmte Erfahrungen, Verhältnisse ausblende, und das gilt gleichermaßen nicht nur für Rassismus, sondern für alle von Diskriminierung betroffenen Gruppen, Menschen, damit wird natürlich dann klar festgeschrieben, auch so, wie die Gesellschaft, auf was für irgendwelchen Grundlagen die Gesellschaft funktioniert oder basiert oder so zum Beispiel. Ne? Mhm. Und genau, es wird uns einmal unterstellt, sozusagen, dass die Einforderung von einer rassismuskritischen Sprache zum Beispiel wir so quasi jetzt die Sprachpolizei spielen wollen, die Leuten irgendwas verbieten will. Und allein dieser Reflex zeigt ja schon sozusagen, dass Menschen in der Kritik an ihrer Sprache die Angst haben, sie verlieren irgendetwas. Mhm. Und was ist das meistens? Das ist eine Art von, naja, Macht oder Macht irgendwo ein Stück weit eben zu sprechen, wie sie wollen letztendlich. Unabhängig davon, wie das bei Betroffenen von Diskriminierung wahrgenommen und angenommen wird. Und noch ein Satz, dass natürlich es nie darum gehen kann, Leuten irgendwas zu verbieten, sondern klarzumachen oder so, dass diskriminierende Sprache sozusagen für alle gleichermaßen ja eigentlich nicht positiv ist oder so. Ne? Aber für die negativ Betroffenen natürlich dann umso mehr, wenn es sozusagen verhindert wird, mit der Begründung, dass die Mehrheitsgesellschaft eben so spricht und Gruppen, die dann das thematisieren oder so. Und eine Freundin von mir hat das mal sehr schön formuliert in einem Gespräch, wo sie auch gefragt wird, ob sie denn irgendwie jetzt hier Sprachpolizei einführen will. Und die dann gesagt haben, ich schaff's ja nicht mehr, mein Kind zu verbieten, dass es zu viel Pokémon spielt oder Gameboy spielt. Und jetzt behauptet ihr, dass ich als schwarze Frau hier Sprachpolizei spielen kann. Also das ist völlig absurd. Mhm. Darum geht es natürlich auf keinen Fall.
Ich sehe das tatsächlich so ähnlich. Also das, ich denke, dass es nicht funktioniert, wenn man sozusagen versucht, Rassismus sprachlich anzugehen. Weil Sprache immer ein Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Das heißt, eine rassistische Sprache ist Ausdruck einer rassistischen Gesellschaft. Und da kann man natürlich auch Dinge irgendwie thematisieren, die sich sprachlich ausdrücken lassen, weil das ja auch unser Medium ist. Aber dass man da auch immer gucken muss, sozusagen, was sich da sprachlich eigentlich ausdrückt. Und ich finde, da passiert manchmal in der Diskussion eine kleine Verschiebung. Also wenn wir irgendwie darüber diskutieren, ob wir jetzt Geflüchtete sagen oder Flüchtlinge oder so, das ist mir persönlich jetzt einfach nicht so wichtig. Viel wichtiger finde ich die konkrete Situation, in der Geflüchtete in Deutschland sich befinden. Und da findet die Abwertung nicht vor allem sprachlich statt, sondern in den konkreten Lebensverhältnissen, in denen sie sich befinden. Und da finde ich sozusagen die Begriffe, mit denen gearbeitet wird, gar nicht so vordergründig. Und ich glaube, das kann man in Bezug auf viele andere Situationen irgendwie übertragen. Ich denke aber, dass man sozusagen über Sprache sehr viel ablesen kann trotzdem. Also dass es Begriffe gibt, wie zum Beispiel das N-Wort, was schon sehr geächtet ist und was auch einfach gesellschaftlich nicht mehr verwendet wird, was natürlich auch benutzt wird, um schwarze Menschen zu verletzen. Und wenn jemand dieses Wort verwendet, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Person rassistisch ist, weil es sozusagen nichts ist, was in einem Alltagsbewusstsein irgendwie noch als normaler Begriff vorhanden ist. Und jemand, der diesen Begriff verwendet, möchte diesen Begriff verwenden. Und dann kann man das sozusagen auch so verstehen, dass da die Sprache nicht Ausdruck von den Verhältnissen ist, sondern Ausdruck der Einstellung der konkreten Person. Und da funktioniert das auch nicht, wenn ich der Person sage, sie soll damit aufhören, sondern da muss man eher sozusagen auf einer anderen Ebene das Problem verhandeln. Okay. Ja.
Wie siehst du das beim berühmt-berüchtigten Schokokuss? Weil ich habe das Gefühl, da ist das N-Wort nochmal an, also dadurch, dass es so in diese Bezeichnung von was zu essen eingebettet ist, dass es einen anderen sozusagen Alltags- und auch also so einen anderen, ja, das ist noch okay Charakter hat, als wenn man das N-Wort so benutzen würde, um Menschen zu bezeichnen damit.
Aber damit hat es ja zu tun. Also diese ganze diese ganze Metapher soll ja eigentlich nur sozusagen diese Parallele aufzeigen zwischen schwarze Menschen haben dunkle Haut und Schokolade ist auch dunkel oder so.
Ja.
Und ich kannte den Begriff im Aufwachsen jetzt gar nicht so. Die meisten Leute haben einfach Schokokuss gesagt. Mir war gar nicht klar, dass das so für manche Menschen so ein Begriff ist, auf den sie so bestehen. Ich glaube auch, dass man solche Diskussionen immer auch als Backlash von sozusagen antirassistischen Bewegungen verstehen muss. Mhm. Also dass sozusagen rassistische Begriffe, die früher gar nicht so populär waren, sich dann in einem großen Teil angeeignet werden als Reaktion darauf, dass sozusagen Rassismus immer wieder entnormalisiert wird. Oder ja. Und ich glaube, diese ganze Diskussion darum muss man auch darauf verstehen. Also das ist einfach Teil von einem konservativen, reaktionären und auch irgendwie rechten, also das ist Teil von einer Reaktion auf die Errungenschaften sind, sich dann so kleinteilig an solchen Sachen aufzuhängen. Ja. Also es ist ja nicht kleinlich von uns, wenn wir darauf bestehen, dass dieser Begriff nicht mehr verwendet wird, sondern es sind ja diese Leute, die mit einer Leidenschaft an was festhalten, was man sehr einfach auch als Schokokuss bezeichnen kann. Also das ist ja kein großer Aufwand.
Mhm.
Ich finde es tatsächlich zum Beispiel bei anderen Begriffen, also beim berühmten Schnitzel oder so, da sieht man eine sehr krasse Diskussion um einen Begriff, bei dem Leute versuchen, sich irgendwie daran festzuhalten. Also bei dem Ziehschnitzel, der ja auch einfach ein Begriff, der irgendwie Sinti und Roma bezeichnen soll, rassistisch, daran festgehalten wird. Ich finde, da kann man auch nochmal krass sehen, wie wenig eigentlich die Stimmen von Sinti und Roma in Deutschland gehört werden und wie wenig diese Bedenken auch ernst genommen werden und wie wenig tatsächlich zum Beispiel auch die Aufarbeitung der Verbrechen an Sinti und Roma auch während des deutschen Holocaust in Deutschland tatsächlich Thema sind. Also weil es sich da sozusagen um Rassismus handelt, der sozusagen in der Menschenverachtung sich kaum verändert hat. Also bei Kolonialrassismus und auch bei Antisemitismus kann man sehen, dass sich da sprachlich viel verändert hat, also dass der Rassismus nochmal kodierter ist. Und bei Sinti und Roma ist er zum Teil noch sehr offen, sehr biologistisch, sehr schamlos einfach. Mhm. Und ich finde, da kann man nochmal sehen, ich finde, man merkt es am meisten anhand der Diskussion von dem Schnitzel eigentlich, dass wie offen der noch
vorhanden unverschämt ist. Mhm. Ja. Nee, ich wollte mal auf die Debatte, also wir haben ja bei der ISD in den Anfängen tatsächlich uns sehr um solche Sachen gekümmert tatsächlich, ne, als Thema.
Mhm.
Also wo wird, ich fange mal anders an, also als 85 das losging, war das Besprechen von Rassismus so gut wie unmöglich, weil eben tatsächlich diese Abwehr so stark war noch, also so stark geprägt war von, nee, das gibt's hier nicht, das haben wir sozusagen abgeschlossen mit 45 und dies und das, dass wir überhaupt mehr Marker brauchten, anhand wir sozusagen belegen mussten oder versuchten zu belegen, es gibt eben noch Rassismus und da ist Sprache und da hast du natürlich völlig recht. Ich glaube auch nicht, dass durch die Veränderung von Sprache sich Verhältnisse verändern würden zum Beispiel. Also, ne? Aber ich glaube, das zeigt nochmal oder hat nochmal gezeigt, dass dieses Festhalten zum Beispiel, dieses bis zum heutigen Tag im Prinzip ja immer noch gilt oder so, deutlich macht, um was es eigentlich geht. Es geht um Dominanz, es geht darum, Deutungshoheit zu behalten über Sprache zum Beispiel und damit über Gesellschaft. Und damit wird deutlich eben auch, dass, wenn man jetzt sozusagen anfangen würde, sich über Sprache auseinanderzusetzen mit dem Thema Rassismus zum Beispiel, dass natürlich die Türen öffnen würde. Und ich glaube, der Widerstand, der dagegen immer noch läuft oder so, ist ein Merker dafür. Also Marker dafür, ne? Dass Leute merken, okay, wenn wir die Debatte jetzt zulassen, über Sprache zum Beispiel, Bilder zum Beispiel, Geschichtsbücher, Geschichtserzählungen und, öffnen wir eine Tür sozusagen, die dann ganz andere Debatten ermöglicht. Also das ist, glaube ich, die Befürchtung, die Leute irgendwie im Hinterbewusstsein treibt oder so, an diesen Sachen festzuhalten. Weil es stimmt ja. Was ist einfacher, als ein Wort durch ein anderes Wort zu ersetzen, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Das ist auch mehr dahinter. Und nochmal das unterstreichen, es stimmt sozusagen, es wird oft zu sehr, glaube ich, davon ausgegangen, dass wenn bestimmte Wörter gestrichen werden oder so, was ja übrigens auch für andere Kontexte gilt. Ne? Es ist mir ja im Prinzip egal, ob ich jetzt von einer schwarzen Polizisten kontrolliert werde, rassistisch, oder von einer weißen Person kontrolliert werde. Es ist egal sozusagen, ob jetzt ein Kontext sozusagen bestehen bleibt, aber durch schwarze Personen sozusagen besetzt werden oder so. Ne? Es muss darum gehen, Gesellschaft zu verändern. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass Leute sozusagen in Strukturen reinkommen, aber das heißt eben nicht, dass sich dann eben Verhältnisse verändern. Das gilt natürlich gleichermaßen für Sprache. Denn ob jetzt jemand zu mir mich anspricht als Afrodeutscher und mich trotzdem irgendwie diskriminiert, das macht es ja nicht besser.
Was würdet ihr sagen, ist wichtiger oder was muss man zuerst angehen,
gesellschaftlichen Wandel oder politischen Wandel durch irgendwie Gesetzesänderungen oder so?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass es eigentlich parallel läuft. Also, dass politischer Wandel ja vor allem erstmal besprechbar wird, indem es gesellschaftlich Thema wird. Also, so Gesetzesänderungen anzustoßen, ist sehr aufwendig und das braucht einen sehr langen Prozess, der Jahre vorher bearbeitet werden muss. Und das passiert in der Regel, indem es gesellschaftliche Stimmen gibt, zivilgesellschaftliche Organisationen, die das auf einer sehr breiten Ebene erstmal thematisieren. Und ich glaube, da passiert sozusagen der Wandel auf der politischen Ebene erstmal darüber, dass durch die Themen überhaupt erstmal besprechbar gemacht werden. Umgekehrt aber sozusagen über so einen politischen Wandel natürlich auch zum Teil die gesellschaftliche Grundlage dafür überhaupt erst hergestellt wird, bestimmte Themen besprechbar zu machen. Also wir haben das ja vorhin in Bezug auf Racial Profiling schon erklärt, dass die ganze Diskussion darum, gefährliche Orte und verdachtsunabhängige Kontrollen abzuschaffen im Kontext von vor allem rassistischer Polizeigewalt thematisiert wird, rassistischer Polizeigewalt, aber auch, also gibt ja da noch unterschiedliche Gruppen, die betroffen sind. Gewalt gegen Obdachlose ist auch ein Thema. Und dass sozusagen diese verdachtsunabhängigen Kontrollen abgeschafft werden, wird im Rahmen von dieser Diskussion besprechbar. Wenn diese Diskussion, also wenn die Gesetze aber sozusagen, wenn die gesetzliche Grundlage dafür da ist und diese verdachtsunabhängigen Kontrollen gesetzlich abgeschafft werden, dann macht das natürlich nochmal was mit dem gesellschaftlichen Rassismus, weil so rassistische Polizeipraxen natürlich auch in die Gesellschaft strahlen. Und ich denke, dass es da so ein Wechselverhältnis eigentlich gibt.
Also ich meine, es gibt ja jetzt schon aktuell Gesetze sozusagen, die bestimmte Dinge eigentlich verbieten. Also jetzt Racial Profiling zum Beispiel ist das Grundgesetz jetzt, also keiner darf benachteiligen aufgrund von Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass sozusagen Rasse immer noch in Gesetzestexten auftaucht, obwohl es eigentlich keine gibt, soweit ich weiß. Aber das nur nebenbei. Es gibt jetzt schon Gesetze, die bestimmte Handlungen verbieten oder unmöglich machen eigentlich. Und trotzdem greifen die sozusagen nicht, weil ich glaube, dass der gesellschaftliche Wandel nicht dazu geführt hat, dass die Gesetze auch sozusagen mit Inhalten auch gefüllt sind. Also es gibt jetzt keine Gesetzgebung, die wirklich beschreibt, was eine rassistische Handlung ist zum Beispiel. Es gibt jetzt diese Debatte um Hate Speech, es gibt jetzt diese Debatte um, dass das Antidiskriminierungsgesetz erweitert werden soll. Es gibt hier in Berlin Bestrebungen, das sozusagen auf antischwarzen Rassismus runterzubrechen oder zu definieren. Das ist, glaube ich, alles notwendig, aber das setzt genau das voraus, was Bafta gerade gesagt hat, dass es natürlich erstmal einen gesellschaftlichen Wandel bedarf. Mhm. Also ein Bewusstsein gibt, ein Problembewusstsein gibt, das sich natürlich dann auch übersetzen lässt in Gesetze zum Beispiel. Mhm. Weil deswegen stimmt das wahrscheinlich, weil es muss wahrscheinlich tatsächlich parallel laufen. Beziehungsweise muss der politische Wille sozusagen erzeugt werden, dass eben auch Gesetze entsprechend angepasst werden. Ja. Weil Gesetze nur zu verändern, das zeigt sich ja auch in anderen Kontexten, ändert eben nicht gesellschaftliche Machtverhältnisse oder Herrschaftsverhältnisse oder so. Mhm. Und trotzdem glaube ich aber auch, dass natürlich jetzt, dass wenn es eine stärkere Möglichkeit gäbe, der Klage zum Beispiel, ne, dass nicht ich als Betroffener sozusagen nachweisen muss und dass der Angeklagte sozusagen beweisen muss, dass er eben nichts gemacht hat oder was gemacht hat, dass es natürlich auch schon hilfreich wäre, sozusagen zum Beispiel halt präventiv quasi dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge unterbleiben oder so. Ne? Mhm. Also konkret ist auf staatliche Behörden oder so zum Beispiel, wenn die wüssten, dass es unabhängige Beschwerde- oder Klagestellen gäbe zum Beispiel, die auch entsprechend mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, dann würden sich die einzelnen Polizistinnen in den Strukturen wahrscheinlich Dinge vielleicht doch mal zweimal oder dreimal gar überlegen, bevor sie halt einfach losmarschieren.
Und wie würdet ihr sagen, wie kann man diesen gesellschaftlichen Wandel, ist Beschleunigen das richtige Wort? Also seht ihr schon den in Ansätzen oder wenn nicht, wie kann man den in Schwung bringen?
Also Rassismus ist auf jeden Fall besprechbarer geworden als früher. Auch der Begriff Rassismus, mit dem wird überhaupt erst gearbeitet. Es gibt eine Aufarbeitung zum Teil von Themen wie deutscher Kolonialgeschichte, die es einfach früher in dieser Form überhaupt nicht gab. Es gibt politische Bildungsarbeit in diese Richtung, die auch nochmal so ein breiteres Bewusstsein schafft. Also ich habe mich in der Schule nicht mit deutschem Kolonialismus beschäftigt und auch nicht mit dem Völkermord in den Herero und Nama damals. Also es kam bei uns einfach überhaupt nicht vor. Und ich kenne das von vielen genauso, bei anderen vielleicht schon, aber das ist sozusagen nicht Teil von so einem gesamtdeutschen Bewusstsein wird. Und ich glaube, das geht schon auch mehr voran. Also ich sehe das schon.
Durch die Arbeit, die Bafta gerade geschrieben hat, der deutlich wird, Es geht darum, dass die gesamte Gesellschaft und alle Beteiligten sozusagen sich halt überlegen müssen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben? Sind wir sozusagen bereit, achselzuckend Sachen hinzunehmen nach dem Motto, das war schon immer so oder lässt sich eh nicht ändern? Oder erweitern wir sozusagen die Gruppe der Betroffenen auf auch diejenigen, die eben nicht negativ betroffen sind oder so, ne? Weil das kann man sich ja jeder sich ja anschauen oder so, ne? Man kann sich ja immer, man ist ja immer in der Lage zu entscheiden, zu intervenieren bei Ungerechtigkeit oder erst das dann zu tun oder so, dafür einzustehen, wenn es uns selber betrifft oder so, ne? Und es betrifft uns ja sozusagen immer. Wir sind bloß nicht immer negativ gleichermaßen betroffen davon. Aber irgendwann kann es jeden treffen und das macht eine Gesellschaft letztendlich aus. Also, ne? Also diese großen Worte wie Solidargesellschaft und so weiter, die müssen auch mal in die Praxis umgesetzt werden. Also wo eine Gruppe von Leuten diskriminiert wird, gibt es eine bestimmte Herrschaftsstruktur. Die trifft natürlich dann auch gleichermaßen eben andere Gruppen. Mhm. Vielleicht nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber irgendwann, früher oder später sowieso. Und dann kann es eben auch mich treffen und deswegen muss das sozusagen als Konzept, weil immer auch gern von Betroffenen gesprochen wird. Also es ist gut, dass davon gesprochen wird, aber nicht nur sozusagen, dass wir davon ausgehen, dass nur sozusagen diejenigen auch in der Verantwortung sind, was zu verändern oder so. Ne? Hm.
Glaubt ihr, dass eine Gesellschaft, die frei von Rassismus ist, möglich ist?
Klar, hier läuft es super, hier im Büro zum Beispiel.
wo nur schwarze Menschen sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst würden wir unsere Arbeit auch nicht machen. Ich glaube das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Rassismus eine anthropologische Konstante ist, dass es einfach so im Menschen liegt. Das sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Rassismus hervorbringen. Und wenn wir an gesellschaftlicher Veränderung arbeiten und eine Gesellschaft errichten, die irgendwie, in der alle darüber übereinkommen, wie sozusagen eine vernünftige Gesellschaft funktioniert, in der alle Menschen irgendwie zusammenkommen, in der es keine Ausschlüsse gibt, dann ist auf jeden Fall eine Gesellschaft ohne Rassismus möglich. Also auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass niemand dazu verdammt ist, einfach für immer ein Rassist zu bleiben oder so. Also Veränderung ist möglich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das wird ja wirklich immer oft so dargestellt. Ne? Also wenn wir Themen ansprechen, wie Versklavung zum Beispiel.
Ja, das gab es ja schon immer oder so.
Haben die Leute schon immer gemacht oder so. Und das ist natürlich totaler Nonsens, weil sozusagen ja auch damit ausgeblendet wird, dass ja nicht alle Leute das immer auch zur gleichen Zeit auch gut fanden.
Ja.
Also spätestens diejenigen, die versklavt waren, fanden es bestimmt nicht gut und nicht normal. Und deswegen muss das sozusagen umgekehrt werden, dass halt die Frage gestellt wird, ja, selbst wenn das immer schon so war oder so, heißt das, dass das immer so fortsetzen. Und ich glaube, das ist eben auch nicht, wie hast du es gerade genannt, das ist nicht Anthropos.
Anthropologisch
interessant. Dass es eben nicht in der Menschheit zum Menschsein dazugehört oder so.
Ja.
Oder selbst nochmal, selbst wenn das so war bisher oder so, müssen wir uns die Frage stellen, ja, wollen wir das denn so?
Mhm. Weil etwas bis jetzt schon immer so war, heißt das auch nicht, dass es für immer so bleiben
muss. Ganz genau. Also wollen wir das, dass das zum Menschsein zählt, unabdingbar, untrennbar oder so? Oder wollen wir sagen, okay, das ist auch unmachbar? Es muss ein Ziel sein, so eine Gesellschaft auch zu, und nicht nur als ferne Utopie oder so, sondern wirklich zu sagen, okay, das kann mit ganz konkreten politischen Maßnahmen auch umgesetzt werden.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Sehr gerne.
Sehr gerne.